Ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst an diesem Sonntagmorgen, Kantate. Was Sie gerade gehört haben, war das Preludio aus der Sonata in Es-Dur von Antonio Vivaldi, gespielt von der CD des Bläserchors Breitscheid der Freien Evangelischen Gemeinde, die CD mit dem Titel Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Ich grüße Sie ganz herzlich mit der Losung für heute. Singet dem Herrn ein neues Lied. Aus Psalm 98, Vers 1. Kantate, dieser Sonntag lädt uns ein zum Musizieren. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn zu danken und Lob singen deinen Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Wir wollen gern beten. Herr Gott, himmlischer Vater, hab du Dank für diesen Tag, den du uns schenkst, dass du uns Leben gegeben hast und du erhältst es in deiner Kraft. Kantate, singet. Wir wollen dir singen, dich loben und preisen, freuen uns an der Musik, die du uns geschenkt hast, freuen uns daran, dass wir dir singen können und deinen Namen bekennen, durch Jesus Christus, unseren Herrn, und bitten dich um deinen Segen an diesem Tag. Lass uns dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Vor dir bekennen wir, dass es uns leicht fällt, fröhliche Lieder zu singen und dich zu loben. Aber dann denken wir auch wieder an die vergangene Woche, wo uns manches misslungen ist. Immer die alte Leier. Die Standpauke, die wir gestern noch gehalten haben, musste sie sein. Musste es sein, dass wir immer die erste Geige spielen. Es kommt zu schrillen Misstönen in unserem Leben, die in unseren Beziehungen aufklingen. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dass unser Leben dir ein Lied wird, das dir wohlgefällt und den Menschen auch, das ihnen gut tut und zum Segen wird, das deinen Namen verherrlicht. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Und wir glauben, dass du selbst ein neues Lied in uns begonnen hast, dass wir dankbar sagen können, allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Du vergibst uns unsere Schuld durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du schenkst uns Neuanfänge. Groß ist deine Geduld, groß ist deine Treue. Wir loben und preisen dich durch Jesus, der gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist, damit wir Leben haben. Amen. An diesem Sonntag möchte ich gerne lesen einen Psalm aus dem Buch der Psalmen. Es ist der 118. Psalm unter der Überschrift Dies ist der Tag, den der Herr macht. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet, schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, ist und immer bleiben wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, immer wieder denke ich daran, was ich einmal von Johann Sebastian Bach gehört habe. Es hat mich sehr beeindruckt und ich erinnere es immer wieder. Es heißt, dass er alle seine Werke mit einem kleinen Satz unterschrieben hat: Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Dieser Satz besagt, dass Gott allein Anbetung gebührt. Und man kann durchaus sagen, dass in den reformatorischen Kirchen neben dem Soli Deo Gloria die vier evangelischen Prinzipien stehen, die auch uns so wichtig sind. Allein Christus, allein durch die Schrift. Allein durch den Glauben und allein durch die Gnade. Wie ich erst kürzlich gelesen habe, hatten aber auch andere Komponisten dieses Kürzel SDG, Soli Deo Gloria, an den Anfang oder an das Ende ihrer Partituren gesetzt. Nur noch ein Beispiel, neben Johann Sebastian Bach auch Georg Friedrich Händel. Beeindruckend finde ich das, weil diese berühmten und begabten Männer Gott ihre Gaben und Fähigkeiten zugeschrieben haben. Für ihre Kreativität und Schaffenskraft haben sie ihm mit dem Kürzel SDG bleibend gedankt. In meinen Augen sind sie zur Fülle des Glaubens an Jesus Christus gelangt und haben ihre Anbetung in Musik umgesetzt. Allein zur Ehre Gottes. Ich möchte den Predigtabschnitt lesen für heute. Auszüge aus dem 2. Chronikbuch, dem 5. Kapitel, aus den Versen 11 bis 14. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allen heiligen Geräten, die in der Stiftshütte waren. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Hier endet die Lesung. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Es ist ein lebendiges. Belebe uns durch dein Wort in der Kraft deines Geistes. Sprich zu uns. Wir bitten dich. Amen. Liebe Gemeinde, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Diesen Lobvers hatte König David vor langer Zeit gedichtet, als er die Bundeslade nach Jerusalem holen ließ. Die Bundeslade war im alten Israel das Zeichen dafür, dass Gott mit seiner Güte und Freundlichkeit mitten unter seinem Volk wohnt. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Dieser Lobvers erklang wieder ganz neu an dem Tag, als der erste Jerusalemer Tempel von Davids Sohn und Thronfolger Salomo eingeweiht wurde. Zum ersten Mal bekam die Bundeslade an diesem Tag ein festes Haus, wo die Israeliten für alle Zukunft Gott anbeten und seine Hilfe erbitten sollten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So beginnen 4 Psalmen im Alten Testament und den zweiten Teil des Satzes und seine Güte währet ewiglich erklingt nicht weniger als 38 Mal im Alten Testament. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So beten auch wir Christen, denn durch Jesus gehören wir zu Gottes Volk. Durch seinen Tod und seine Auferstehung sind wir eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Er allein ist würdig, angebetet zu werden. Bei ihm, der über den Cherubim thront, finden wir zur vollkommenen, zur wahren Anbetung. Wir haben eben im Predigttext genaueres davon gehört, wie die Israeliten bei der Tempeleinweihung Gott lobten. Und die Herrlichkeit Gottes erfüllte Gottes Tempel. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass wir alle, jeder Mensch, auf Gott hin geschaffen ist. Und jeder trägt in sich eine tiefe Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit. Wir Menschen suchen etwas Großes, etwas Gewaltiges, etwas, für das wir uns begeistern können und wofür es sich zu leben lohnt. Überall suchen Menschen nach etwas Großem, Schönem, Vollkommen. Wir suchen nach etwas, von dem wir sagen können, es ist herrlich. Wir suchen nach Herrlichkeit. Wieder ist es Frühling und wir finden Herrlichkeit in der Natur. Gott hat unsere Welt wunderschön und herrlich geschaffen. Aber losgelöst von Gott verblasst diese Herrlichkeit der Schöpfung schon bald. Undankbarkeit und Unzufriedenheit machen sich breit. Wir Menschen zerstören die Herrlichkeit dieser Erde. Wir suchen auch nach Herrlichkeit in Menschen, die schön sind, begabt, berühmt oder die Großartiges leisten. Ganz bestimmt ist auch bei ihnen etwas zu finden, denn Gott hat die Menschen wunderschön geschaffen und sie mit seinen Gaben ausgestattet. Aber losgelöst von Gott verblasst die Herrlichkeit der Menschen schon bald wieder. Wie leicht werden wir von Menschen enttäuscht, geraten in Abhängigkeiten, weil wir nicht Gott, sondern Menschen den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Herrlichkeit finden wir auch in der Kultur, denn Gott hat uns Menschen mit Erfindergeist, Fantasie und Ideen beschenkt. Menschen haben großartige Bauwerke geschaffen, Gemälde gemalt, Bücher geschrieben und Musik komponiert. Doch losgelöst von Gott verblasst die Herrlichkeit der Kultur schon bald wieder. Das Nonplusultra ist für so manche Kultur- und Kunstbegeisterte dann doch nur das irdisch Vergängliche. Alle Herrlichkeit dieser Welt vergeht. Sie kann und darf nicht bleiben, denn allem fehlt die Kraft, uns dauerhaft zufriedenzustellen, zu erfüllen und glücklich zu machen. Eigentlich wissen wir das auch. Aber wo ist die vollkommene und bleibende Herrlichkeit zu finden? Die Antwort lautet: bei Gott allein. Nur dann, wenn er mit seiner Herrlichkeit erscheint, und nur dort, wo die Herrlichkeit nicht von ihm losgelöst wird, nur dort, wo alles in Verbindung mit ihm gesehen wird, dort ist die Herrlichkeit Gottes zu finden. Wo Menschen sagen und danach leben, soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Manchen mag es erstaunen, aber die Herrlichkeit Gottes ist vor allem dort zu finden, wo sie von vielen am wenigsten gesucht wird, bei Gott zum einen und in seiner Gemeinde zum anderen, ja, auch in der Gemeinde Gottes. Doch wann zeigt sie sich unter uns und wie? Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde zeigt sich, wenn eine Gemeinde Gott ins Zentrum rückt. Die Mitte ist sein Platz. Sie steht ihm zu, in der Gemeinde, auch überall sonst. Er ist die Mitte aller Dinge. Zu unserem Predigtabschnitt. Der Tempel ist erbaut, wir haben davon gehört. Jeder kann das prächtige Bauwerk bestaunen und welch ein Glanz. Herrliche Säulen, überall leuchtendes Gold, gewaltige Türen mit blinkendem Kupfer belegt. Der Tempel ist erbaut, alles ist fertig, aber das Entscheidende fehlt noch. Es wohnt noch niemand darin. Gott war noch nicht eingezogen in seinem Haus. Doch es sollte noch geschehen, er sollte noch kommen. In einer feierlichen Prozession wurde die goldene Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes durch die Davidsstadt hinauf zum Tempelberg getragen. Dort wurde sie in das Allerheiligste, den innersten Bereich des Tempels gebracht. Nun war Gott da. Die Gemeinde hatte Gott ins Zentrum gerückt. Die Bundeslade, sie war das Zeichen der Gegenwart Gottes. Sie war sichtbar, greifbar und begreifbar. Durch sie mit den Tafeln der 10 Gebote darin wurde verbildlicht, was Gott seinem Volk zu sagen hatte. Er ist in seiner Mitte und er gab ihnen sein Wort. Sein Wort, um sich nach ihm zu richten, auch um sich daran festzuhalten und es umzusetzen, nach Gottes Wort zu handeln und zu leben. Ein Gebäude wie den Tempel damals und die Bundeslade gibt es allerdings heute nicht mehr. Und die Gemeinde ist auch nicht mehr an einem besonders heiligen Ort, um Gott zu begegnen. Durch Jesus ist Gott mit uns einen anderen Weg gegangen, so macht es Paulus deutlich. Und er sagt von denen, die an Jesus Christus glauben und mit ihm verbunden sind: ihr seid Gottes Tempel. Der Geist Gottes wohnt in euch. Und der Apostel Paulus betont darüber hinaus, wir alle zusammen sind der Tempel des lebendigen Gottes. Jeder Einzelne ist wie ein lebendiger Baustein in diesem geistlichen Haus, in dem Gott wohnt. In der Gemeinde, dem Tempel Gottes, zeigt sich die Herrlichkeit Gottes, wenn Gemeinde Gott in der Gestalt von Jesus Christus ins Zentrum rückt, wenn sie ihn lobt und ihm dankt. Durch ihn erscheint die Herrlichkeit Gottes. Durch Jesus wird sie sichtbar. Wenn aber anders Jesus Christus in der Mitte der Gemeinde keinen Platz mehr hat und etwas anderes nimmt seinen Platz ein, dann sind die Gottesdienste der Gemeinde leer und inhaltslos. Die Gotteserkenntnis fehlt dann, die Orientierung für das Leben geht verloren, die Kraft der Vergebung wird nicht mehr gekannt und das Leben aus Gottes Wort wird nicht mehr sichtbar. Gottes Herrlichkeit tritt nicht mehr in Erscheinung. Wann zeigt sich aber Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde und wie? Wenn die Gemeinde zusammenkommt, sich versammelt, auf Gottes Wort hört und es befolgt, er ist ihre Mitte. Im Hören auf Gott und im Hinblicken auf ihn werden die falschen Zwischentöne, die schrägen Töne und Misstöne im Chor der Gemeinde hörbar. Sie müssen ausgeräumt werden. Das kann Gott. Dies geschieht durch Vergebung und Korrektur. Wenn wir alle miteinander Gott ins Zentrum rücken, uns um ihn versammeln und ihn loben, dann entsteht Einheit in der Gemeinde. Die Herrlichkeit in der Gemeinde wird sichtbar. Herrlich kann es sein, wenn alle in der Gemeinde in ihrer Vielfältigkeit mit ihren unterschiedlichen Gaben und Aufgaben einmütig zur Ehre Gottes leben und loben. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus, ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Wenn Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, dann erkennen auch andere, dass Gott unter uns ist. Wann zeigt sich Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde? Wenn Gemeinde Gott ins Zentrum rückt, wenn sich Gesamtgemeinde versammelt, wenn Gemeinde Gott lobt. Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Gott zieht in seinem Tempel ein. Er erscheint in seiner Herrlichkeit, damals in Gestalt einer Wolke. Und so stark war der Eindruck von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit, dass alle davon ergriffen wurden. Die Priester waren außerstande, ihren Dienst zu tun. Der Gottesdienst stand still und staunende Stille breitete sich aus. Zeit zur Anbetung. So möge die Herrlichkeit Gottes auch unsere Gemeinde erfüllen, immer wenn sie zusammenkommt, auch uns alle und jeden Einzelnen von uns. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Oh.
Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Mit den Worten dieses Liedes und mit eigenen Gedanken wollen wir beten. Herr Gott, himmlischer Vater, hab du Dank für dein Wort. Hab du Dank für alles Musizieren und für alles Singen. Hab du Dank für die vielen Menschen hier und weltweit, die auch am heutigen Tag dich preisen und dich loben. Lass deine Herrlichkeit sehen, unter uns und in der weiten Welt. Wir loben und preisen dich. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du hast uns viel Gutes getan, auch an diesem Tag schon, dass wir aufstehen konnten, dass wir dein Wort hören, dass du selbst zu uns sprichst, dass du uns begeisterst mit deinem Geist, dass du uns zu neuen Kreaturen, zu neuen Menschen hast werden lassen und dass wir von Herzen dir leben wollen. Wir befehlen uns dir an, mit allem, was uns auf dem Herzen liegt. Wir denken heute auch besonders an unsere Konfirmanden, und ihre Familien, sei du ihnen nahe. Du weißt darum, dass sie in diesem Frühling nicht ihre Konfirmation feiern können, sondern erst im Herbst, wenn du es schenkst. Sei du mit ihnen, behüte und bewahr du sie auf ihren Wegen, mach du dich ihnen bekannt. Segne sie und ihre Familien, darum bitten wir. Wir bitten dich für die vielen im Dienst an den Menschen, für die Lehrer, für die Rettungsdienste überall, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, auch die vielen Menschen, die in Altenheimen wohnen. Es sind so viele, die sich um Kinder kümmern, an vielerlei Orten. Sei du mit ihnen, schenke ihnen Kraft und Geduld, sich auch auf die neue Situation, in der wir uns befinden, alles zu organisieren und sich zurechtzufinden. Herr, hilf gegen das Virus hier und weltweit, wir bitten dich. Schenk uns wieder das normale Leben. Wirke du in deiner Kraft. Belebe und erneuere. Sei mit den Traurigen und mit den Trauernden, wir befehlen sie dir an. Fühlen mit ihnen. Und wir danken dir, dass wir nicht nur uns selbst sehen, sondern dass du es wirkst. Wo ein Glied leidet, da leidet der ganze Körper. Hab du Dank für die vielen Menschen, die zusammenstehen in diesen notvollen Zeiten. Und hab du Dank, dass du alles zu einem guten Ende führen wirst. Uns selbst und alles befehlen wir dir an und beten gemeinsam. Mit den Worten, die Jesus seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Heute lese ich aus dem Markus-Evangelium, dem 8. Kapitel. Die Speisung der 4000. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie haben nun 3 Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Und sie hatten auch einige Fische, und er dankte und ließ auch diese austeilen. Sie aber wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf. 7 Körbe voll. Und es waren etwa 4000, und er ließ sie gehen. Die Zeichenforderung der Pharisäer. Und alsbald stieg er in das Boot mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Warnung vor den Pharisäern und vor Herodes. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach: Schaut zu und seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Und er merkte das und sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht, und habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran. Als ich die 5 Brote brachte für die 5000, wie viel Körbe voll Brot habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten: 12. Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgesammelt? Sie sagten: 7. Und er sprach zu ihnen: Begreift ihr denn noch nicht? Die Heilung eines Blinden. Und sie kamen nach Bethsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn: Siehst du etwas? Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, so dass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf. Das Bekenntnis des Petrus. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige sagen, du seist Elia. Andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Von der Nachfolge. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.